Interessant. Ich habe mir jetzt direkt die Haare ein bisschen aufgeschüttet, Gott sei Dank habe ich nicht mehr so viel über das, was der Daniel im Psalm 23 uns sagen wollte, das, was wir gebetet haben. Und wenn wir über das beten, basiert das auf Hoffnung und Hoffnung basiert auf Vertrauen. Und um das wird es heute in meiner Predigt gehen: Vertrauen. Vertrauen in verschiedenen Richtungen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Sprüche 3, Vers 5. Ich möchte gern trotzdem noch beten. Ja, Herr, wie ich das damals vorbereitet habe, Herr, und wie ich das gelesen habe in den Sprüchen, Herr, und wie ich weitergeforscht habe in deinem Wort, Herr, ich war erstaunt. Ich war erstaunt, wie viel Sachen man findet über Vertrauen, Misstrauen aber auch und über den Sündenfall, Herr, wie alles begonnen hat, Herr, und was es heißt, dir zu vertrauen, Herr, und was es heißt, Christen zu vertrauen, Herr, und ich bin dir dankbar dafür, Herr, dass ich da hervorne stehen darf, Herr, dass du so weit gebracht hast, Herr, und ich bin dir dankbar, Herr, dass du durch mich hätte reden müsst, Herr, und dass ich demütig vor dir stehen kann, Herr, und sagen kann, ja, es ist wahr, Herr, und es ist wunderbar, Herr, und ich danke dir dafür, für den Daniel auch, für die Leitung heute schon. Wir haben uns nicht abgestimmt, Herr, aber du warst da, Herr, und es passt alles zusammen. Es passt alles so wunderbar zusammen, Herr, und die Gemeinde soll merken, Herr, dass du da bist, Herr, und auch wenn wir jetzt vielleicht nicht in einer großen guten Lage stehen, Herr, wenn wir sehr viele Kranke haben, Herr, wenn wir eine Situation haben, wo wir dich suchen, Herr, aber du bist da und wir können vertrauen, Herr, und wir danken dir, Herr, dass du da bist. Amen. Ich habe mir da ein paar Fragen aufgeschrieben und das habe ich in das Bild der Ungläubigen gestellt, was sich die Welt oft fragt. Auf was können wir heute überhaupt vertrauen oder auf was lässt sich vertrauen? Kann ich Vertrauen steuern? Ist Vertrauen auf Güter aufgebaut? Zeigt sich das an meinem Wohlhaben? Zeigt sich das an meiner Familie? Zeigt sich das an die irdischen Dinge? Ist das was, was ich angreifen kann? Kann ich vertrauen auf das, was ich am Sparbüchlein habe? Kann ich vertrauen auf meinen Freundeskreis oder auf meine Arbeit? Und es ist oft so, wie man es im Sprichwort sagt, das Vertrauen wird einem in die Wiege gelegt, heißt es. Nur, warum? Ich habe das dann lang hinterfragt und habe mich jetzt in die Richtung einfach des Ungläubigen. Warum tut ein Ungläubiger dann suchen und strebt noch so viel Anerkennung, noch so viel in der Arbeit, noch so viel privaten und irdischen Dingen? Warum macht er das? Warum sagt er einerseits, das Vertrauen wird in die Wiege gelegt, andererseits sucht er trotzdem, immer wieder. Und man sucht, egal welche Richtung, der Ungläubige oder der Nichtwissende, nennen wir es so, sucht. Er sucht nach Geborgenheit, er sucht nach Vertrauen und findet es aber nicht. Er findet es nicht bei einem Auto, bei einem Haus, bei einem Geld oder bei der Freundin, Eltern, Chef oder beim Ruf. Weil überall, wenn er sich das aufgebaut hat, wenn er diese Lebensziele erreicht hat, wird er immer wieder draufkommen, dass es was Nächstes gibt, was Größeres gibt, was Schöneres gibt, mehr gibt, nur größeres Haus, nur ein Pool dazu, nur ein Zaun dazu, nur einen schönen, mehr Geld, der Chef, der was an die Hand gibt und sagt, auf mich kannst du vertrauen, kann man auch nicht, der Beruf erfüllt er nicht, obwohl ich so viele Ausbildungen habe, obwohl ich so viel suche und obwohl ich so viele Sachen mache. Und da habe ich im 1. Mose 2, also 1. Mose 3, Vers 2 bis 5 schon den Anfang gefunden. Der Sündenfall. 1. Mose 3, Vers 2 bis 5. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt ihn nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, dass ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott. Das heißt eigentlich, vorher hat das Vertrauen gegeben zu Gott. Adam und Eva haben Gott vertraut. Und in diesem Fall haben sie misstraut. Und Misstrauen, Vertrauen und Misstrauen hängt ja sehr zusammen, ist ja im Duden ein bekannt und ist ja auch sehr ähnlich, ob es Misstrauen kommt, wenn man nicht vertraut. Und da ist der Ursprung eigentlich schon versteckt drin, Vertrauen und im Misstrauen. Und das Misstrauen entfernt uns von Gott. Es entfernt uns von dem Glauben, es entfernt uns von den wirklichen Dingen, die uns wichtig sind. Wir sind oft sehr schnell misstrauisch, wir sind schnell mit Angst geprägt und oft mit negativen Einstellungen. Gespräche enden oft mit den Worten, ja, ist sowieso ist nicht richtig. Die Politik weiß nicht, was sie will. Und ja, die Menschen wollen sowieso nichts hören vom Wort. So heißt es. Man vertraut nicht, sondern man ist misstrauisch. Man prüft sehr viel und wir trauen sich oft nicht einmal selber, in Wahrheit. Wir sagen oft, ja, man sagt zwar, traue niemanden als dir selbst, aber man traut sich oft nicht einmal selbst. Weil man Angst hat vor Gerüchten. Angst hat davor, dass man vielleicht in das kommt, wo man dann auf den Pranger steht und selbst einmal sagen muss, was hast du damals da gesagt? Ist das wahr? Ist das nicht wahr? Und so suchen halt die Ungläubigen in solchen Dingen sehr viel. Oder fast alles kann man eigentlich sagen. Sie bauen sehr viel auf das. Aber wenn sie dann den Spruch loslassen, das letzte Hemd hat keinen Reißverschluss, glaube ich, oder keine Taschen, heißt es. So ist es, Entschuldigung. Nur, wir wissen es. Das Vertrauen auf solchen Dingen vergeht. Und am Ende des Lebens bleibt da nichts bestehen. Gar nichts. Überhaupt nichts. Und im 2. Mose steht über Misstrauen Folgendes. 2. Mose 32, Vers 7 bis 10. 2. Mose 32, Vers 7 bis 10. Müsst ihr jetzt eigentlich eh sehr gut kennen, von der Gebetsstunde. Da sprach der Herr zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich damit meinen Zorn gegen die erbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Genauso auch im Jona. Es wären unzählige Beispiele, aber ich war nur erstaunt, wie viel Misstrauen wir eigentlich in der Bibel finden, obwohl das Volk Israel so lange mit dem Herrn gegangen ist, obwohl so viel Gottvertrauen eigentlich gedacht, man gedacht hat, ist da. Trotzdem sind sie schnell im Misstrauen gekommen. Auch der Jonas. Jonas 4, Vers 1 bis 4. Und es missfiel Jonas sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich des Unheils gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm mich doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Ja, Israel, Jona, und so könnte man weiter tun, das Misstrauen zu Gott. Und wo hat es hingeführt, das Misstrauen zu Gott? Meistens, oder immer, eigentlich, das Misstrauen war immer die Folge zum Versagen. Wenn der Mensch eingreift, wo Gott Vertrauen schenkt, wo Gott sagt, das soll man machen, diesen Weg soll man einschlagen, und wir wollen selbst das in die Hand nehmen, ist es eigentlich immer Versagen gewesen. Wenn man in die Bibel schaut, wenn man im Alten genauso wie im Neuen Testament schaut, wo der Mensch selbst was in die Hand nimmt und glaubt, auf das kann er vertrauen, da braucht er nicht den Herrn seinen Weg für gehen, ist leider immer so, dass es zum Versagen geführt hat. Eigentlich zurück zum Ursprung kann man dann sogar sagen, man wird mehr oder weniger abgestoppt und es wird dann gezeigt, dass der Weg, den was man selbst einschlägt ohne Gott, eigentlich in die Enge führt und irgendwann keinen Ausweg mehr gibt. Wir dürfen nur dankbar sein, dass es Beispiele gibt, die zeigen, dass Gott unser Misstrauen wieder zum Vertrauen nutzt. Unsere Ungeduld und unsere Unverständlichkeit lasst uns halt nicht als Werkzeug für Gott verwenden. Und wir sollen ja Werkzeuge für Gott sein. Und als Werkzeug für Gott sollen wir seinen Willen tun. Aber wenn wir es nicht verstehen oft und auch oft hinterfragen, ja, es würde doch so viel einfacher gehen oder so wäre es ja doch viel bequemer. Warum soll ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die Gideon und wenn wir das heute gehört haben, wie viele Bibeln, dass da schon, es ist ja doch viel bequemer im Wohnzimmer. Warum soll ich da jetzt da rausgehen bei der Kühlen und dann noch die Leute sagen, die wollen es sowieso nicht hören? Ist das Vertrauen oder Misstrauen? Wir sollen sie bitte schon da alle bei der Nase nehmen. Ich will jetzt da keinen belehren und gar nichts, aber es ist das Vertrauen. Oder ist das Vertrauen, wenn ich mich aufmache und wenn ich mich wirklich aufmache und sage, der Herr will das, ich spüre das, ich soll da was ändern und ich vertraue ihm, dass er mich da tief führt. Ich vertraue ihm, dass er mir das richtige Wort schenkt, wenn ich vielleicht nicht so reden kann. Ich vertraue ihm, dass mir er das Gebet schenkt. Ich vertraue ihm, dass ich denjenigen, der was momentan vielleicht da niederliegt, der was krank ist, einmal Hilfe sein kann, dass ich ihn besuche. Und nee, ich bleibe daheim. In der eigenen vier Wände und es wird schon irgendwie gut gehen. So einfach ist es leider nicht. Aber es ist nicht so, dass wir alles im blinden Vertrauen machen sollen. Das ist auf keinen Fall. Es gibt auch Vertrauen, das was wir prüfen sollen. So steht es auch in der Bibel. Ist in der Endzeit, und wir sind ja alle in der Endzeit, wir bewegen uns in der Endzeit, sollen wir prüfen, was geredet wird. Es kann plappern sein und es kann eine wirkliche Rede sein vom Herrn. Und dass wir prüfen können, was wirklich die Rede ist vom Herrn und dass wir wirklich vertrauen können auf das, was in der Bibel steht, müssen wir die Bibel kennen. Ohne den wird es nicht funktionieren. Wenn ich die Bibel nicht kenne, so kann ich nicht prüfen, ob das richtig ist oder nicht. Und der Herr hat gesagt, prüfe halt, was gesagt wird. Und das hat nichts mit Misstrauen zu tun, sondern das hat mit Vertrauen zu tun, wenn ich mich in der Bibel auskenne und wenn ich in der Bibel forsche. Wenn ich die Gebetsstunden, da muss ich mich selber bei der Nase nehmen, wenn ich meine tägliche Bibellese mache, wenn ich mit einem Freund darüber spreche, wenn ich weiß, die richtigen Antworten und nicht irgendwas verzöge, sondern eine Bibelstelle aufschlagen kann, wo es klipp und klar und das Wort ist klar, drin steht. Und das zeigt dann von Vertrauen. Das heißt nicht, dass ich ihm misstraue, aber das zeigt vom Vertrauen. Und Christen in der Gemeinde, so wird es überschlagen, Christen in der Gemeinde sollen wir ja vertrauen. Und wir können aufeinander vertrauen und wir kennen uns schon sehr lange und da ist dasselbe. Wenn ich einen Mitmenschen oder einen Christen kenne, muss ich mich mit ihm treffen, muss ich mich mit ihm austauschen, muss ich vielleicht seine Gepflogenheiten kennen, es gibt Leute, mit denen kommt man nicht so gut zusammen, auch bei Christen, das ist so. Das, wo Menschen sind, Menschen, das weißt du mal. Aber, dass ich mit meinen Mitmenschen, meine gläubigen Geschwister mich besser zurechtfinde, soll mich ja mit denen auseinandersetzen. So sehe ich die Parallele im Wort, soll ich mich damit auseinandersetzen, genauso soll ich mich aber auch mit meinen Mitchristen auseinandersetzen und so eine Gemeinschaft mit ihnen haben. Soll ich sie mal einladen, soll ich mal das Verständnis, was will der von mir oder warum ist der so oder warum betet der so oder warum sagt er nichts oder warum. Es ist jeder Charakter anders, aber nur, ich glaube, man muss ihnen eine Chance geben. Und so in der Gemeinde, es ist nicht so, dass ich sage, es ist 100% und wenn ich jetzt glaube, ich verstehe 100% alles, was der Herr will. Ich muss auch in der Bibel forschen und so muss ich auch in der Gemeinde forschen und meine Geschwister verstehen. Und es genügt halt nicht am Sonntag von 9 Uhr bis 10.30 Uhr oder 10.45 Uhr in der Gemeinde zu sein, einen Kaffee zu trinken und das war's. Das ist ja nicht die Gemeinde. Und wenn ich mir anschaue, wie es damals war in der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 4, Vers 32, die Menge derer aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und jetzt schauen wir uns mal die Gemeinden in der Welt an und vergleichen wir mal die Gemeinden, diese erste Gemeinde. Wir sind einfach, und das glaube ich, wenn wir da zurückfinden, wieder auf die erste Liebe, wie ich schon mal gesagt habe, war auf das, dass wir Vertrauen gegenüber uns eigenen Christen haben. Können wir schon mal sehr viel machen. Und dieses Vertrauen kann halt nur passieren, wenn wir sie kennen, wenn wir sie verstehen, wenn wir die Ausflüge miteinander machen, wenn wir an den Versammlungen teilnehmen, wenn wir miteinander beten, wenn man Vertrauen hat, dann traue ich mir auch, etwas zu sagen, das, was ich sonst vielleicht niemandem sagen würde. Und das kann nur auf Vertrauen passieren. Und so soll man das auch sehen. Und wenn man das anschaut, die Menge derer aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Es ist schön, wenn ich das lese. Es ist schön. Und ich glaube, dass der Herr sich darüber gefreut hat, wie das niedergeschrieben ist. Dass ihn das gefreut hat, wenn da steht, es ist ein Herz und eine Seele. Und es ist nicht ein Neid. Es ist nicht ein Hass. Oder Hass würde ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist einfach Wahnsinn, wenn ich das so lese und dann sage, wie schön muss das damals gewesen sein. Die sind zusammengekommen, gern sind sie zusammengekommen. Das ist nicht gewesen, heute freut es mich nicht, heute stehe ich nicht um 9 Uhr auf. Heute komme ich nicht, nein, heute ist der Prediger, das passt mir nicht. Um das geht es nicht. Um das geht es für keinen. Für keinen da herin geht es um das und auch für keinen in der Welt. Die Gemeinde ist das wichtigste Gut. Und wenn wir mal Hochzeit feiern mit dem Herrn, werden wir alle an das zurückerinnern. Und ich glaube, dass der Herr sich freut, wenn wir zusammenkommen, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir Freude am Herrn haben und nicht müde reinschauen und gerade halt unsere Lieder heruntersingen und dann das war's, sondern die Gemeinde passiert auch in der Familie, die Gemeinde passiert rundherum bei uns und ich glaube, wenn wir Vertrauen haben, dann lassen sie viel Dinge gemeinsam viel besser lösen. Viele Dinge lassen sie einfacher lösen. Viele Sachen sind leichter zu lösen gemeinsam. Darum hat uns ja der Herr die Gemeinde geschenkt. Er hat uns ja nur deshalb geschenkt, weil er weiß, wie wichtig das uns Gemeinschaft ist. Und ich glaube, es gibt für keinen was Schöneres, wenn er einen Freund hat, der was auch glaubt. Wenn er einen Freund hat, der was ihn versteht, an seiner Seite, der was sein Wort auskennt, der was ihm Wort ihm auch helfen kann. Und nicht ein irdischer Freund, sondern ein Freund, der was ihm auch im geistigen Leben weiterhelfen kann. Ein Leben, wo sicher viel Unrecht passiert. Es ist aber ein großes Vorrecht, so jemanden zu kennen. Aber dies, die Menge derer aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinem Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam, sagt Jean, von einem gewissen Vorrecht gegenüber der Welt. Und so soll man es auch behandeln. Es ist niemand allein in der Gemeinde und es ist auch niemand alleine, wenn er einen Herrn kennt. Diese Harmonie und das Vertrauen findest du nur in der Gemeinde. Das findest du in keinem Verein und das findest du in keiner Club oder irgendwelchen anderen Aktivitäten. Das wirst du nie in deinem Beruf finden und auch nicht in einem Haus, wie es vorher gesagt hat. Du wirst diesen Frieden nicht finden. Wir können aber auch auf Gott vertrauen natürlich. Und auf Gott zu vertrauen, sollte natürlich aus uns Christen das Allerwichtigste sein. In Jeremia steht es ganz klar, 17 Vers 7 bis 8, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf Frucht zu tragen. Gesegnet ist der Mann, der auf Gott vertraut. Wenn ich schaue, wie viel Frucht wir bringen könnten und wie viel magere Früchte wir bringen, dann bin ich trotzdem oft hin und wieder von mir selbst, ich nehme mir das selber nicht aus, von mir selbst enttäuscht. Und denke mir, eigentlich steht es da ganz klar da, gesegnet ist der Mann, auf den Herrn vertraut. Und wie oft, wenn es uns nicht gut geht, ja, muss ich mehr beten, muss ich mehr aufmachen. Wie oft sind wir schon für so einen Punkt schon gestanden? Wie oft muss uns der Herr wieder runterholen von den Misstrauen und von den vom Herrn entfernen? Wir könnten so viel Frucht tragen, wir könnten so ein gutes Werkzeug sein für den Herrn. Und wir können auf Gott vertrauen. Und das ist ja das Wunderbare. Wir haben ja einen Freund. Wir haben den Freund schon. Wir haben Jesus Christus. Er ist der Freund, den was wir nicht suchen müssen, sondern der, was da ist. Wir müssen ihn noch annehmen. Und wir müssen halt auch eins tun, unser Herz zusammenräumen und uns aufmachen. Uns aufmachen und Jesus Christus wirken lassen. Dann sind wir, wie es da steht, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Wir werden nicht müde werden. Wir sind eine Quelle. Wir haben den Saft, den wir dann brauchen. Wir werden nicht erschöpft werden, auch wenn es hin und wieder stark ist. Auch wenn man sich hin und wieder fragt. Es kommt sowieso nicht. Die Gemeinde wird nicht größer. Es kommen nicht mehr Leute. Es sind viele Kranke. Aber ich glaube, der Herr prüft uns. Der Herr prüft uns, wo suchen wir nach diesem Vertrauen. Und wir können Gott vertrauen. Er lässt uns nicht los. Er bleibt bei uns bis zum Schluss. Er ist nicht so ein Freund, wo wir sagen müssen, wenn wir sie wenn es uns nicht so gut geht oder das Geld ist nicht so da oder man hat nicht diese Zeit, er ist da. Er ist immer da, er hat immer ein offenes Ohr. Wir können eigentlich ein Loblied singen dafür, dass wir so einen Herrn kennen. Und wir sind Psalm 145, Vers 18 steht zum Beispiel. Ich hätte nur da habe ich so viele Sachen gefunden, um Gottes Vertrauen. Gnädig und barmherzig, wie es auch der Jonah zuerst beschimpft hat eigentlich. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Langsam zum Zorn und groß zur Gnade. Und so war es bei Jonah. Ja, der Jonah hat es auch schon gewusst, dass der Herr so ist. Man hat es ja schon eigentlich gegräuelt, weil er genau gewusst hat, dass der Herr das nicht macht. Mit Ninive. Und wir können dankbar sein, dass wir so einen barmherzigen und gnädigen Gott haben, dass wir ihn kennen, dass wir nicht suchen müssen, wie so viele Schafe, wie der Daniel gesagt hat, die was nicht wissen, wo sie daheim sind, die was das zu Hause suchen, dann stehen sie halt blöd auf der Straße und schauen blöd so. Ich meine, entschuldige, aber war so, so ist es nicht. Wir wissen, wo wir heimgehen. Wir haben den Herrn. Und egal, was da passiert, Jesus ist da. Gott ist da, der Heilige Geist. Wir haben den immer, wir nehmen ihn mit heim, wir nehmen ihn überall mit. Wir haben ihn nicht in der kurzen, stillen Zeit, sondern wir haben ihn immer. Und darum sollen wir auch wohlgefällig leben. Sollen demütig sein und auf den Herrn aufschauen. Und ich glaube, wenn wir das beherzigen, dann brauchen wir keine Angst haben vor einer Enttäuschung von einem irdischen Freund, sondern wir können sagen, wir haben noch immer Jesus Christus. Und der enttäuscht uns nicht. Der gibt uns die Hand. Der stärkt uns, der klopft uns auf die Schulter, wenn wir es brauchen. Und der schimpft uns aber auch, sage ich jetzt so salopp, wenn wir es brauchen. Und wir werden, und das ist ja so. Und man sieht es ja auch. Wir brauchen auch die Demut. Und das darf man nicht vergessen, die Demut ist sehr wichtig. Sie basiert auf sehr viel Respekt vom Herrn. Und ich kann nur jeden nahelegen, ich habe selbst wieder gesehen, jetzt, wie ich die Predigt vorbereitet habe, wie viel Wahrheit, wie viel Lobpreis, aber auch wie viel Glück und wie viel der Herr da bewirkt hat, im Alten Testament wie im Neuen Testament. Wie viele Sachen, dass da gemacht worden sind und wie viele Dinge, dass da passiert sind, wunderbare Dinge, die was unbeschreiblich sind. Und wie oft der Herr eigentlich schon sagen hätte müssen, aus menschlichen Sinn gesehen jetzt, aus unserem Sinn gesehen, es hat keinen Sinn mehr. Die Menschen wären nicht anders. Sie sind wie die Schafe. Sie stehen da um und um und schauen blöd. Entschuldigung. Aber wir haben den guten Hirten. Wir haben den Hirten, den was wir offen können. Und den, glaube ich, den sollen wir weitergeben. Auch in der Weihnachtszeit, wenn die Verwandten kommen, den sollen wir weitergeben. Dieser Herr, den können wir vertrauen. Auf den können wir unsere Häuser bauen. Das ist das solide Fundament. Auf den können wir wirklich nur dankbar sein. Und seine Gnade können wir nur annehmen. Wir können es annehmen oder nicht annehmen, aber es wird der Tag kommen, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und dann wird das Erfüllung sein, was ich jetzt gesagt habe. Und ich bitte den Herrn schon, und ich bete lange noch, dass diese Gnadenzeit noch lange andauert. Aber ich spüre es, und Sie wissen, wie es euch geht, sehr viel bewegt sich in diese Endzeit, aber wirklich in die Endzeit. Es ist sehr viel Hass auf der Welt, es ist sehr viel Ungnade. Es wird sehr viel gesucht in verschiedenen sexuellen genauso wie in anderen Spielen. Und es ist eigentlich, wir sind schon wieder kurz vor Sodom und Gomorra. Wenn man es wirklich anschaut und wenn man es objektiv betrachtet, wir entfernen uns vom Herrn, die Welt wird kälter, der Hass der Antichristen wird mehr, der Islam kehrt ein. Diese Situationen sind nicht ohne. Nur dieses Vertrauen auf Gott, der Jeremia, der Vers von Jeremia, sagt eins, wir werden nicht untergehen. Wir werden bestehen. Und das ist, glaube ich, diese große Hoffnung, die was wir haben. Und wenn wir alle heimkommen, werden wir ein Freudenfest feiern. Und so möchte er euch das mitgeben am Weg und euch dieses Vertrauen auf Gott, aber auf unsere Gemeinde mitgeben. Das so wichtig ist, die was die Beständigkeit der Gemeinde ausmacht. Ich glaube, wenn wir Jesus Christus sein Leben anschauen und die Gemeinde anschauen, dann sehen wir auch ganz klar, wie demütig Jesus Christus war, wie er auf die Erde gekommen ist. Er ist auf eine Krippe auf die Erde gekommen. Er hat keine Ansprüche gehabt und er hat auch keine Ansprüche gewollt. Er hat nie auf irgendwas plädiert oder irgendwie sein Recht, sondern er hat alles gegeben. Und so sollte auch seine Gemeinde sein. Sie sollte nicht respektlos sein, sie sollte nicht verhärtet sein. Sie sollen die Türen offen haben. Wie der Daniel gesagt hat, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, wir sind eine Gemeinde. Und wenn wir eine Gemeinde sind, sollen wir offen sein. Wir sollen freudig sein im Herzen. Wir sollen demütig sein, respektvoll. Wir sollen sie gegenseitig lieben und nicht gegenseitig verbessern wollen und gegenseitig irgendwie nur als Lehrer aufspielen, sondern den Herrn wirken lassen. Und dann können wir sehr viel bewirken und dann können wir auch größer werden, glaube ich. Und an Darling liegt der Schlüssel. Ich danke der Herr. Ich möchte noch mal kurz beten für das von Jeremia. Und dann möchte ich vielleicht, ich weiß überhaupt, Daniel schon gefragt gehabt, ob wir das singen können, Lied immer auf Gott zu vertrauen, ob wir das singen können, das Lied. Aber du kannst das nicht, hast du gesagt, aber wir könnten es ja vielleicht ohne Begleitung singen. Können wir das ohne Begleitung? Ja. Ach so, ja. Herr, ich danke dir nochmal für das, auf dich zu vertrauen, Herr, und dass du das so klar gekriegt hast, Herr. Und ich habe so viel gefunden und ich hätte noch so viele Sachen gefunden, Herr, aber vielleicht kriege ich nochmal die Chance, aber ich bin froh, Herr, dich zu kennen, Herr, und bin froh, dass es aus meinem Herzen aussprudelt, Herr, was du eigentlich sagen musst, Herr, dass deine Größe und deine Gnade herauskommt, Herr, und dass du der Schlüssel bist für solche Dinge, wo wir oft wirklich anstrengen im Leben, Herr, wo wir oft Angst haben und wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht, Herr, wo wir oft Angst haben vor den Dingen, was passieren, Herr, wir müssen keine Angst haben, Herr, wir können dir vertrauen, Herr, und du vergisst uns nicht, du lässt uns nicht links, sondern du denkst immer an uns, Herr, du bist der Schöpfer und das sollen wir nicht vergessen, Herr, du hast so viel für uns vorbereitet, Herr, und wir sehen nur so einen kleinen Teil. Lass uns nicht an den kleinen Teil genug kommen, Herr. Lass uns durstig sein nach dir, Herr. Lass uns suchen nach dir und sei du bei uns, Herr, und bewahre und behüte uns. Amen.